Diese Folge wird Ihnen präsentiert von den Blauen. Die Blauen, wir stehen für Alkohol, Genuss am Bier und Ähnlichem. Nur mit uns gibt es wirklich Alkohol. Für jeden und jede Person. Wie, was haben wir hier auf dem Tisch liegen? Abstinenzvereinbarung? Das widerspricht zwar unserer kompletten Partei, aber ist ja auch nicht so, dass die Grünen dem Kohlebergbau zustimmen. Also von daher unterschreiben wir es mal. Und damit herzlich willkommen zum Podcast, der B-Sobby-Podcast. Das habe ich vergessen, wie unser eigener Podcast heißt.
Wenn es einen Preis für das schlechteste Intro geben würde, Morris, du hast ihn gerade gewonnen.
Er würde nicht mal gewinnen, weil das so schlecht ist.
Echt? War das so schlecht? Wir können es auch normal machen.
Nein, mach super.
Nein, jetzt ist es drin. Wir machen hier keine Outtakes.
Ich hoffe, den Witz, den hat man verstanden. Ich kann ihn auch noch erklären, da wird es, glaube ich, noch besser, das Intro. Nein, Spaß beiseite. Bevor das in der nächsten Folge das Feedback grottig wird, gehen wir mal zum Feedback der letzten Folge über. Ich übersteuere gerade massiv. Ich stelle mal mein Mikrofon ein wenig runter, noch mitten in der Folge. Ich hoffe, das ist okay, Marc.
Ja, das macht mir immer sehr viel Spaß in der Nachbearbeitung. Danke.
Bitteschön. Aber ich sehe gerade selbst in Audacity, dass ich übersteuere. Feedback. Haben wir Feedback erhalten? Unglaublicherweise. Ja, eine gewisse, ich habe den Usernamen vergessen.
Anna.
Hat gesagt, Anna. Ist der Username auch einfach Anna? Echt?
Also Anna H.
Punkt. Anna H. Anna H. Punkt hat uns geschrieben, wir sollen bitte die E-Welt wieder reinnehmen. Und da wir immer auf unser Feedback hören, an dieser Stelle nochmal die nachträglichen Grüße an Markus, werden wir Janis' E-Welt heute wieder mit reinnehmen.
Yippie. Also ich habe auch, kurze Erklärung, ich habe auch mit Anna geschrieben gehabt, also es ist eine Freundin von mir, ich habe mit Anna geschrieben gehabt, was sie dann als Thema möchte. Sie wusste nichts, aber es passt auch heute irgendwie zum Thema rein, dass wir darüber sprechen können.
Was sind denn die Themen, Morris?
Genau.
Überrasch uns doch mal.
Unsere Themen sind heute, wie man vielleicht am Intro schon erkannt hat, Kohle, Kohle, Kohle in Lützerath und alles, was dort so passiert ist. Und nachdem wir über die Kohle in Lützerath geredet haben, wird Janis uns erzählen, wie man ein kleines Kohlekraftwerk in ein E-Auto bekommt und ob es genauso schlimm ist wie ein normaler Verbrenner. Anschließend werden wir wie immer über unseren weltbewegenden News reden, die auch wie immer noch bitte in dieser Reihenfolge stattfinden, weil wir das seit der ersten Folge nie aus dem Skript rausgenommen haben. Und anschließend werde ich wie immer die Zahl des Monats präsentieren.
Schön.
Lützerath. Nicht zu verwechseln mit Lützenrath.
Oder Lützenhardt beim Waldachtal. Anyways. Lützerath und RWE. Ich glaube, jeder hat davon mitbekommen, oder?
Nicht zu verwechseln mit Rewe.
Nicht zu verwechseln mit Rewe. Rewe will nicht dein Haus wegbaggern. So merke ich es mir.
Ja. Das fehlende E macht's aus. Ja, genau. Wegbaggern ist gar nicht so schlecht. Um was geht's denn in Lützerath? Lützerath ist eine ehemalige Ortschaft, die aktuell noch am Rande eines Bergbaugebietes liegt. Aber nach den uralten Vereinbarungen, ich glaube aus den 90er Jahren, in der neuen Zone des zukünftigen Bergbaus liegen sollte, also in den aktuellen Gebieten, wo in Zukunft Kohle abgebaut werden soll. Das ist natürlich etwas doof, weil da zum jetzigen Zeitpunkt noch ein Dorf stand und auch bis vor wenigen Wochen auch noch Leute drinne gewohnt haben. Folge dessen waren Demonstrationen, Rechtsstreit und ähnliches.
Genau, um ein bisschen weiter zurückzugehen, wozu brauchen wir die Kohle überhaupt? Strom, grundsätzlich. Also wir haben noch sehr viele Kohlekraftwerke, vor allem in Deutschland, wo die CO2-Bilanz für die Stromgenerierung nicht so ganz cool aussieht. Und wir brauchen sehr viel Strom. Und, das werden wir später noch sehen als einer der Begründungen, denke ich mal, wir haben gerade eine kleine Energie- und Gaskrise. Heißt, da bräuchten wir definitiv auch noch ein bisschen Kohle, um in jedem Fall genügend Energie zu haben. Genau, und das ist schon angesprochen, es gab uralte Vereinbarungen, noch in Stein gemeißelt, wo drin stand, Lützerath muss weg.
Nicht in Kohle gemeißelt?
Das war ungefähr so, Moses, keine Ahnung, der Typ kam damals mit den 10 Geboten von dem Berg runter und neben den 10 Geboten war da so ein Kohlestein, wo drauf stand,
Lützerath muss Gebot.
Weg. Genau, das 11. Gebot, Lützerath muss weg.
Ich glaube, es war Moses, ja.
Ich hoffe, es war Moses. Ich habe lange nicht mehr in die Bibel geschaut.
Moses war der mit dem Meer.
Ja, das war auch der, aber war das
nicht dieselben? Ja, das ist ja das.
Stimmt, das ist dann Meer und dann Wüste und so, ja.
Ja,
genau. Anyway. Auf jeden Fall die alte Vereinbarung. Und seit 2006 wird Lützerath auch dann aktiv weggemacht, also freundlich weggemacht, kann man das so sagen. Also den Leuten wird seit 2006 aktiv empfohlen, sich doch bitte mal woanders umzuschauen. Und ja, jetzt sind wir so ein bisschen in der Lage. Lützerath muss weg. Lützerath geht wahrscheinlich weg. Also es geht weg, oder? Also egal, was passiert, egal, was die Demonstrationen machen, Lützerath ist weg. Also die Leute sind da weggezogen. Das Dorf ist leer. Und egal, was passiert, das Dorf wird leer bleiben, oder?
Richtig. Also vermutlich, es wird noch ein paar...
Hier steht nicht mehr
soweit
dagegen.
Ich weiß, gibt es noch ein paar Demonstrationen, allerdings am Rande von Lützerath. Lützerath ist mittlerweile komplett geräumt. Auch innerhalb von einer... Also es gab diverse Schätzungen darüber, wie lange die Räumung wohl dauern wird, weil sich halt Klimaschützer dort demonstriert haben, versteckt haben, teilweise verbuddelt haben und sich da wirklich häuslich eingerichtet haben teilweise. Ja, bis vor 2 Monaten, glaube ich, war da auch noch der letzte Bewohner, in Anführungszeichen, dem da ein Grundstück gehört hat und der dort seit Ewigkeiten einen Bauernhof hatte. Und auch der wurde von der Klimabewegung, oder die haben sich halt gegenseitig so ein bisschen unterstützt, weil auch er dort eigentlich nicht weg wollte, weil das auch seine Heimat war.
Klingt irgendwie sehr schön und solidarisch, aber wurde halt bald weggebaggert.
Ja,
also ist natürlich aus mehreren Gründen kritisch, warum es weggebaggert wird. Einerseits ein Dorf wird weggebaggert, das ist halt organisatorisch aufwendig und so weiter. Dann haben wir noch viele andere Probleme, auf die wir in diesem Podcast eingehen werden. Zum Beispiel die rechtlichen Situationen, also wie das aussieht, die Klimasachen, wogegen ja größtenteils demonstriert wird und so weiter. Also es ist eine sehr, sehr komplizierte Sache. Erstmal, was denkt ihr, warum macht RWE das?
Kohle, 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 aber die andere Kohle.
Beide Kohlen, oder?
Ja, die Kohle, Kohle, Kohle brauchen sie für die Kohle, Kohle, Kohle.
Okay, also auf jeden Fall, ja, sie verdienen damit Geld, ja.
An dieser Stelle müsste man jetzt hier dieses Meme mit Mr. Krabs einbinden, wo der so Geld, 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 Geld.
Oder den Kohle-Song im Hintergrund laufen lassen von Gronkh.
Oder das.
Ihr könnt ja ein Trinkspiel machen, immer wenn jemand diese Folge Kohle, Kohle, Kohle sagt, eintrinken.
Wir sind nicht haftbar für jegliche Gesundheitsschädigung, die eventuell durch diese Folge entstehen.
Eventuell.
Alkohol, kennt euer Limit, bitte.
Wir sollten mal die Bundesregierung fragen, ob wir kooperieren. Marc, du wolltest was sagen.
Genau, interessant ist auch deswegen, erstmal, was haben die Grünen gemacht? Die sind ja in der Regierung jetzt. Was haben die so erreicht? Und die Grünen sind ja seit sehr in der Kritik geraten, weil sie einen Deal mit RWE gemacht haben. Und zwar, Lützerath muss weg und dafür wird das Ende des Kohleausbaus von 2038 auf 2030 vorgezogen. Genau, und da haben die, wie gesagt, sehr viel Kritik bekommen, weil, nun ja, es hat immer noch Kohle weggebaggert, von daher war der Deal wohl nicht ganz so gut. Und ja, mich würde interessieren, wie seht ihr das?
Na, generell ist es schon mal auf jeden Fall gut, dass der Kohleausstieg vorverlegt wurde. Es ist jetzt nicht so weit vorverlegt, dass wir irgendwie noch, weil die Klimaschutzbewegung ja immer behauptet, dass Lützerath quasi die 1,5-Grad-Grenze im Energiesektor ist. Und einige Studien zeigen, dass es halt auch sehr ähnlich ist, wenn wir diese Kohle halt anrühren, dann wird im Energiesektor das Potenzial für den Erhalt der 1,5-Grad-Grenze, wie es im Pariser Klimaschutzabkommen steht, nicht eingehalten werden können. Und zum anderen muss man auch sagen, wir haben einen großen Energiehunger. Trotz dass seit Anfang des Jahres die Haushalte zum Energiesparen aufgerufen sind und das auch allein aus kostentechnischen Gründen logischerweise machen, haben wir einen wirklich hohen Energiehunger. Und dieser Energiehunger muss auch gedeckt irgendwo durch sein. Das passiert leider noch in großen Teilen aus Kohle und sollte natürlich im besten Falle natürlich mehr aus Wind und Sonne und halt erneuerbaren Energien passieren. Aber auch für diesen Ausbau braucht man eben Zeit. Ob das jetzt bis 2030 ob das selbst 2030 vielleicht zu überambitioniert ist, dass man das nicht eventuell noch weiter nach vorne ziehen könnte. Darüber streiten sich die Geister. Da liest man das ein und liest man das andere.
Okay.
Ja.
Ja. Oder es muss man sagen, es ist ein Kompromiss zwischen einem richtig, richtig schlechten Deal der Vorgängerregierungen und einem richtig schlechten Deal der Grünen. Und oder ist doch so.
Kann ich jetzt tatsächlich nicht so viel gegen sagen, ja.
Ja, vielleicht werden wir es in ein paar Jahren anders sehen. Vielleicht sagen wir 2030, zum Glück gab es einen Deal, dass man 2030 aussteigt und Lützerath, es mag eh niemand, kann weg, ist schon in Ordnung gewesen. Kann aber auch sein, dass langfristig eben kein so guter Deal war. Und ich glaube eher Zweiteres. Und was auch interessant ist, es gibt eine DIW-Studie. Also Lützerath ist ja nicht das erste Dorf, was wegkommt. Halb NRW wurde ja weggebaggert oder wurde weggebaggert. Und es gibt sogar eine Studie, die sagt von der DIW, dass auch ohne die Kohle von Lützerath, zum Beispiel durch den Tagebau in Garzweiler, der Bedarf reicht an Kohle, den RWE da bekommt.
Richtig, stimmt, das hatte ich vergessen.
Genau. Ich glaube, ein Grund für RWE ist natürlich, dass es billiger ist, einfach Lützerath wegzumachen, weil bei Garzweiler ist es komplizierter, schwieriger und damit teurer, an die restliche Kohle zu kommen. Von daher macht es rein finanziell nur Sinn, einfach ein weiteres Dorf wegzubaggern. Ja. Aber es gibt zumindest Studien, die sagen, es hätte auch so gereicht.
Ja, und es ist jetzt nicht so, dass RWE irgendwie was, aber Entschuldigung, ich fange das nochmal neu an. Es ist jetzt nicht so, dass RWE irgendwas gegen die Klimaschutzbewegung hat und deswegen absichtlich teilweise Lützerath abbaggern will.
Nein, aber ich glaube tatsächlich, das ist ein bisschen weit gegriffen zu sagen, die haben was gegen die Klimabewegung. Ich glaube, das hat wirklich null damit zu tun. Ich glaube, der Hauptaspekt ist wirklich, es ist für sie wirtschaftlich günstiger.
Ja, ich glaub, das ist natürlich ist es für sie wirtschaftlich günstiger, aber wenn man dann auch noch der Klimaschutzbewegung als auswischen kann, als Vorstand von RWE.
Ich wollte damit sagen, dass RWE, also die Firma, die im Stromkrisenjahr 2022 ihren Gewinn verdoppelt hat, dass es der um Geld geht.
Ich sag dir, geht's um Geld. Janis sagt, die wollen der Klimaschutzbewegung eins auswischen und darum geht's dir nur. Also nicht nur, aber auch.
Ich glaube, Marc wollte eher sagen, dass es denn nicht um Geld geht.
Nein, ich sag denen, geht's um Geld. Die wollen Geld.
Ja.
Ja. Aber auch mit dem Geld können sie eben, anstatt ihre Aktionäre auszubezahlen, können sie auch das da rein investieren und Lützerath halt nicht wegbaggern. Es ist halt.
Aber das gefällt dem Aktienkurs nicht.
Genau, erstmal, das gefällt dem Aktienkurs nicht. Zweitens, ja, ich glaube, RWE ist mittlerweile um sein Ansehen relativ wenig besorgt. Ich glaube, die stehen schon.
Du unterschätzt das tatsächlich. Ich glaube tatsächlich nicht. Also ich glaube tatsächlich, wenn sie eine wirtschaftlich gleichwertige Lösung hätten. Also nehmen wir an, 50 Kilometer weiter würde Kohle stehen, die du umweltfreundlich abbauen kannst. Dann wäre denen das vollkommen egal. Hörst du auf, die ganze Zeit in dem Text rumzumarkieren, Marc?
Sorry. Ich will nicht, dass mein Laptop in Standby geht.
Dann wird sie den Ort nehmen, wo keine Klimabewegung wäre. Es geht, also mir geht's, ich habe nur ein Problem damit zu sagen, dass du gesagt hast, denen geht es darum, der Klimabewegung ganz auszuwischen.
Nicht hauptsächlich. Aber
nein, auch nicht hauptsächlich.
Könnte ich mir
so
vorstellen, dass es auch für RWE halt ein schöner Nebeneffekt ist.
Das ist ein wirtschaftliches Unternehmen. Die interessiert nichts, außer wie machen wir am meisten Geld. Und eine politisch relativ anerkannte, in der breiten Bevölkerung Bewegung, eins auszuwischen, ist auch für den Aktienkurs nicht so gut.
In der Bevölkerung anerkannt würde ich jetzt nicht sagen, aber also anerkannt ja, akzeptiert, ne?
Du darfst auch nicht unterschätzen, Janis, die meisten Leute sind für den Klimaschutz. Du hast jetzt gerade dasselbe Problem wie die Regierung immer. Du beachtest nur die am lautesten schreien. Am lautesten schreien die auch die Leute, die sich an die Straße kleben, überfahren wollen. Dass die auf die Straße sich kleben, von der Sache her aber viel Unterstützung haben, fällt unter den Tisch, weil die das unterstützen, halt nicht laut schreien. Aber das ist eine andere Grundsatzdiskussion.
Wieso verpflichtet denn die Regierung RWE nicht dazu, eben diese Orte halt nicht abzubaggern? Das hätte ja der Habeck in seiner Entscheidung ja wohl machen können, sondern
ich sage es ganz
wirtschaftlich
einfach.
Schwierigere Kohle anzubaggern, die halt noch in deren Spielraum liegt, ohne etwas abzubaggern.
Punkt 1, die Leute, die sagen, wir brauchen die Kohle, weil sie keine Ahnung haben, schreien lauter. Punkt 2, Kohle. Man muss sich die Position für nach der politischen Karriere absichern.
Robert Habeck bei RWE, das ist eine steile These, glaube ich.
Das ist eine sehr steile These. Aber die Wirtschaftswelt ist ziemlich eng verankert. Dann ist es vielleicht nicht RWE, sondern, keine Ahnung, die Deutsche Bank. Die sucht bestimmt wen wieder zu dem Zeitpunkt.
Ja, passt vom Charme. Aber generell würde ich sagen, dass wir das ganze Problem nicht hätten, hätten die Regierungen vor 10, 20 Jahren ein bisschen mehr erneuerbare Energien ausgebaut, sodass wir eben weniger Kohle verbrauchen.
Richtig.
Und ja, und dann eben weniger Kohle abbauen müssen. Heißt, hätte es sowas wie die Altmaier-Wende nicht gegeben, dann wären wir vielleicht gar nicht an dieser Position.
Ja, da stimme ich zu. Und wir wollen vielleicht mal wegkommen von dieser kleinen Grundsatzdiskussion. Wir fahren uns da gerade auch ein bisschen fest. Tut auch nichts zur Sache zu unserem Hauptthema. Ist nur eine Spitzfindigkeit.
Baggern wir das Thema weg.
Baggern wir das Thema weg. Wo sind wir jetzt? Wo waren wir jetzt? Wo wollen wir jetzt hin? Sind wir jetzt schon beim nächsten Punkt?
Was ich mich gefragt habe, auch in zur Vorbereitung auf die Folge, was passiert mit den Leuten, die umziehen? Also logischerweise, die müssen umziehen, das ist scheiße. Mhm. Aber die werden enteignet. Und das ist das große Fragezeichen, was bedeutet eigentlich Enteignung? Enteignung hört man nur von den bösen Sozialisten oder von den Autobahnen.
Nein, enteignen hört man tatsächlich in der deutschen demokratischen Verfassung sehr deutlich, nämlich im Artikel 14 Grundgesetz. Artikel 14 im Grundgesetz ist der Artikel, jetzt weiß ich, warum ich Jura studiert habe, nur für diesen einen Moment. Artikel 14 im Grundgesetz schützt das Eigentum grundsätzlich. Und zwar im Artikel 14 Absatz 1, das Eigentum und das Erbrecht werden gewährleistet, Inhalt und Schranken werden durch die Gesetze bestimmt. Gleichzeitig im Satz 2, Eigentum verpflichtet, sein Gebrauch sollte zugleich dem Wohle der Allgemeinheit dienen, ist jetzt in dem Zusammenhang nicht ganz so wichtig. Wichtig ist jetzt der Satz 3. Der Absatz 3. Eine Enteignung ist nur zum Wohle der Allgemeinheit zulässig. Sie darf nur durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes erfolgen, das Art und Ausmaß der Entschädigung regelt. Die Entschädigung ist unter gerechter Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und der Beteiligten zu bestimmen. Wegen der Höhe der Entschädigung stehen im Streitfall bla 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 Rechtsweg bla bla bla. So. Also das Grundrecht auf Artikel 14, also des Eigentums, kann eingeschränkt werden. Und zwar explizit durch Nennung im Grundgesetz, durch einfache Gesetze.
Das heißt, es hat schon gewisse Hürden. Das heißt, ich kann nicht einfach meinen Vermieter enteignen zum Beispiel,
Du kannst oder? Zum Beispiel nicht einfach deinen Vermieter enteignen, du sowieso nicht. Aber wenn der Staat ein Gesetz festlegen würde, dass es der Allgemeinheit dienen würde, das praktisch nachweist, und den Vermieter entsprechend gerecht entschädigt, könnte auch ein Vermieter enteignet werden. Aber wichtig ist, Gesetz bedeutet immer keine Einzelfallregelung. Gesetz bedeutet immer Gleichbehandlungsregelung. Das heißt zum Beispiel, es müssten alle Vermieter in Berlin enteignet werden, weil der Wohnraum in Berlin so knapp ist und nachgewiesen ist, dass die gegen die Allgemeinheit die Preise einfach immer mehr erhöhen. Vollkommene Fantasie. Ne?
Rein realistisch heißt es, wenn mir ein Haus in Lützerath gehört, dann werde ich enteignet. Ich habe da wahrscheinlich keinen.
Richtig.
Du hast kein richtiges Widerspruchrecht, also ich kann vermutlich dagegen klagen, aber es wird bei einem guten Gesetz wird's nichts bringen.
Denn es gibt tatsächlich ein Gesetz, nämlich das Paragraph 77 des Bundesberggesetzes, nicht Bundesbergbaugesetz, sondern es heißt wirklich Bundesberggesetz, wer sich das ausgedacht hat. Dieser sagt, bin ich jetzt in dem Gesetz verrutscht? Ich hoffe nicht. Ich muss kurz, ich bin gerade nur in der Zeile. Direkt erster Paragraph 77 Absatz 1. Nach den Vorschriften dieses Kapitels kann auf Antrag des Unternehmens eine Grundabtretung durchgeführt werden, soweit für die Errichtung oder Führung eines Gewinnungsbetriebes oder Aufbereitungsbetriebes einschließlich der dazugehörigen bla 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 bezeichneten Tätigkeiten und Einrichtung die Benutzung eines Grundstücks notwendig ist. Notwendig ist die Benutzung dann, wenn das Vorhaben einen technisch und wirtschaftlich sachgemäßen Betriebsplan oder Betriebsführung entspricht und die Bereitstellung von Grundstücken des Unternehmens für diese Zwecke nicht möglich ist oder deshalb nicht zumutbar ist, weil die Benutzung solcher Grundstücke für andere Zwecke der in Absatz 1 bei der bezeichneten Art unerlässlich ist. Vorschriften über die Enteignung zu anderen Zwecken bleiben unberührt. Also Paragraph 77 regelt sozusagen die Grundabtretung, die Enteignung. In den weiteren folgenden Paragraphen wird da alles noch genauer erläutert mit den Voraussetzungen und Ähnlichem. Im Kern zusammengefasst, wenn es die Sicherung des Marktes mit Rohstoffen, Erhaltung der Arbeitsplätze, des Bestandes oder der Verbesserung der Wirtschaftsstruktur sowie dem sinnvollen und planmäßigen Abbau der Lagerungsstätte dient, ist eine Grundabtretung grundsätzlich möglich. Da gibt es noch ein paar mehr Einschränkungen, aber auf Basis dieses Gesetzes erfolgen diese Enteignungen praktisch. Und dazu gab es auch 2013 einen Streit vom Bundesverfassungsgericht und da hat das Bundesverfassungsgericht auch nochmal bestätigt, dass die Paragraphen 77 fortfolgende des Bundesberggesetzes gültig sind und demnach auch die Enteignung Lützenraths, also in Lützenrath verfassungsmäßig, Lützerath verfassungsrechtlich richtig war.
Okay, das heißt, wenn mir dein Haus gehört in Lützerath und RWE kommt da, klingelt und sagt, hey, wir baggern das kurz weg, dann muss RWE mich dementsprechend oder erstmal dürfen die das und zweitens müssen die mich entschädigen.
Genau, also
das
heißt, der Weg ist ein bisschen komplizierter. Also klingeln tun die nicht bei, also doch, klingeln tun die bei dir als erstes, fragen, würdest du verkaufen? Du sagst nein, dann geht Lützerath zur zuständigen Behörde. In dem Fall war es, glaube ich, das das Landesumweltministerium. Die sind ja auch relativ in Ungnade gefallen, weil die ja dazu gestimmt haben. Weiß ich gerade nicht mehr, wer das war. Die sagen dann, ja, stimmen wir zu. Muss abgebaut werden. Dann geht der ganze Enteignungsprozess los und dann sind das ziemlich viele Prozesse, die halt auch sagen, was kriegt derjenige dafür und so weiter und so fort. Ich glaube, im konkreten Fall gab es ja eine Entschädigung plus es wurde halt ein Haus in einem Fake-Ort, der ja Lützerath Neu heißt, glaube ich. Lützerath Neu.
Ja, so in die Richtung. Ja, das heißt, es wird geschaut, wie viel ist das Haus wert oder was ist das für ein Haus und was Ähnliches wird dann nur anders gebaut. Und wie gesagt, das RWE hat noch so ein bisschen zusätzlich gezahlt für Umzug, Entschädigung oder sonst was.
Genau. Wichtig ist natürlich auch, dass vorher für diesen Abbau keine ähnlich geeigneten Alternativen zur Verfügung stehen dürften. Also wenn zum Beispiel auf der anderen Seite allgemeines Staatsgrund wäre und auf der anderen Seite der Dorfgrund, auf beiden Seiten wären Kohle und der würde sich gleich leicht abbauen lassen, dann würde natürlich als erstes die Kohle auf dem Staatsgrund abgebaut werden. Es sei denn, es ist irgendwie Naturschutzgebiet oder so, bevor natürlich die Dorfbewohner enteignet werden.
Okay. Das ist interessant. Heißt, mit den Enteignungen wird man zumindest nicht reich?
Nee, definitiv nicht.
Kann man da auch so ein bisschen als, wenn ich jetzt RWE wäre, würde ich sagen, wir bauen da ab, aber wir zahlen möglichst wenig Entschädigungen, weil wir wollen Geld, also Kohle. Könnte man auch sagen, dass man den Leuten sehr viel weniger zahlt, weil ein Großteil des Preises ist ja die Lage. Und so eine Lage in so einem Bergbaugebiet ist ja ziemlich niedrig, damit alles abgebaggert wird.
Das ist dann natürlich so die Frage. Da würde tatsächlich, wenn du so argumentierst, eher ja die Entschädigung hochgehen, weil ja du einen Wertverlust hast.
Oh, stimmt.
Ursprünglich war es ja nicht an dem Bergbaugebiet und dann war es plötzlich im Bergbaugebiet.
Plötzlich.
Ist schon ein Wertverlust. Da müssten sie sogar tatsächlich für entschädigen. Das große Problem ist aber tatsächlich, der Gesetzgeber, das Gesetz regelt nicht, was eine angemessene Entschädigung ist. Okay. Heißt auf gut Deutsch, RWE wird irgendwas vorschlagen, was ganz nett klingt. Und um dagegen vorzugehen, steht dem, der es kriegen sollte, dann der Rechtsweg offen. Das heißt, er müsste dann klagen, wenn es ihm nicht gefällt.
Und dann muss ein Gericht entscheiden, was denn überhaupt fair bedeutet.
Genau.
Und das Problem wird wahrscheinlich sein, habe ich auch schon gelesen, wenn man zum Beispiel in Lützerath wohnt, man hat ein Haus, was, keine Ahnung, 20 Jahre alt ist, kriegt man natürlich nicht den Neuwert des Hauses erstattet, sondern das, was das Haus jetzt wert ist.
Ja.
Und da kann es sein, dass man zwar dann so viel erstattet bekommt, aber wenn man sich ja damit ein neues Haus bauen muss, kann man sich dann vielleicht sogar nicht leisten.
Ja, im Regelfall bei Lützerath, wenn ich es richtig im Kopf habe, wird zumindest darauf geachtet, dass man halt ein Dach über den Kopf bekommt, also dass zumindest ein Haus wieder steht. Aber es geht ja bei einem Haus, gibt es ja auch viele nicht monetäre Werte. Nehmen wir an, du hattest da dein Haus stehen, was deine Eltern vor 300 Jahren deine Familie vor 300 Jahren aufgebaut hat, wo Generationen deiner Familie drinne gelebt haben. Wie bepreist du das?
Ich weiß nicht, 1000 Euro pro Jahr, wo die Familie drin gelebt hat?
Schwierig, ne?
Ja, es ist schwierig. Sowas kann man, glaube ich, nicht bepreisen.
Und das ist nämlich der Grund, warum es immer ungünstig ist zu enteignen. Weil es Werte gibt, die du nicht festlegen kannst und am Ende geht der enteignet wird, immer schlechter raus. Außer du hast wirklich eine Sache, die konkrete Werte hat. Aber die hast du im Regelfall nicht.
Ja, und wenn man der Janis glauben mag, dann kennt RWE diese konkreten Werte gar nicht. Denen geht es nur um die Kohle. Kohle.
Und der Klimabewegung eins auszuwischen.
Genau, apropos Klimabewegung, es wird ja auch in der Zeit viel von Klima, das ist eine schlechte Überleitung. Es hat viel von Klimaschutz geredet. Nee. Wie sieht es rechtlich mit dem Klimaschutz aus? Denn wir haben das Pariser Abkommen, was sagt, dass bis 2050 möglichst keine fossilen Brennstoffe mehr genutzt werden sollen. Das 1,5-Grad-Ziel, was wollen wir jetzt schon zugeben, dass es nicht erreichbar ist oder erst in 10 Jahren? Mhm. Also wir haben das Ziel auf jeden Fall, schön. Und wir haben ja auch, das Bundesverfassungsgericht hat ja auch vor ein paar Jahren gesagt, dass es relativ wichtig ist, das einzuhalten wegen zukünftigen Generationen, genau. Und so weiter.
Und ja, nicht nur das Interessante war ja tatsächlich, es das Thema mit dem Bundesverfassungsgericht ging ja auch aus einer Klage hervor, die gegen das Klimaschutzgesetz tatsächlich von Umweltorganisationen und Umweltaktivisten, weil die gesagt haben, es geht aktuell nicht weit genug und so weiter und so fort, das müsste gemacht werden. So, die grobe Feststellung war dann, also ganz kurz zusammengefasst, das Gesetz ist dahingegen verfassungswidrig, als dass es, wie du gerade gesagt hast, Umweltschutz, Recht auf erhaltene Umwelt und ähnliches, größtenteils aus Artikel 2 Grundgesetz, aber auch aus Artikel 14 Grundgesetz, weil natürlich die Umwelt auch das Eigentum belasten kann oder eben nicht belastet, ein relevantes und schützenswertes Gut ist. Das Problem damals beim Klimaschutzgesetz war ja, dass gesagt wurde, ja, bis 2030 machen wir es so und danach kommen die ganz extremen Ziele, also anders gesagt, die nächsten 15 Jahre machen wir es ganz entspannt, aber die nach den 15 Jahren müssen dafür umso härter eingeschränkt werden. Also anders gesagt, auf Basis der Einschränkung der zukünftigen Generation, der Einschränkung der Freiheit der zukünftigen Generation, wurde versucht, das Klimaschutzziel zu erreichen. Das wurde als verfassungswidrig dann erachtet. Verständlicherweise.
Logisch.
Hallo? Ja, hallo, ja. War ein schöner Monolog.
Danke.
Da driften wir so ein bisschen weg. Nee, aber war wirklich gut. Genau, ansonsten, gegen Lützenrath haben sehr viele Leute rechtlich...
Alter, könnt ihr mir jetzt mal... Lützenrath, meine Fresse, ey. Ja. Lernkurve null.
Ich habe auch sehr lange das Ahrtal, habe ich Ahrtal genannt.
Oh, Alter.
Ja. Ja, weil das so viel Piraten
war ungünstig sind, in meiner meiner Projektarbeitsverteidigung. Damals war mein Dozent nämlich aus der Region und dann habe ich übers Ahrtal geredet. ja, egal. Weiter.
Genau, haben sehr viele Leute rechtlich dagegen geklagt, denke ich mal. Und so wie es aussieht, es bleibt so, oder? Man kann nichts dagegen tun.
Also das Thema Lützenrath ist gelaufen.
Ja.
Es wurde ja auch mit Polizeigewalt klingt immer so heftig, ist aber auch ein interessantes Thema, was ja später noch kommt. Mit polizeilichem Einsatz wurde es ja jetzt inzwischen geräumt und entsprechend kann RWE da jetzt anfangen.
Genau, es bringt uns schon zu dem Thema mit den Demonstrationen.
Ja, ich würde kurz noch eine Sache zwischenschieben wollen, weil das ja auch damit reinspielt. Weil wir ja gesagt haben, rechtlich ist das Ganze abgehakt. Rechtlich ist das Thema insoweit sogar abgehakt, dass ja RWE sogar überlegt, diejenigen, die da jetzt demonstriert hat, wegen den entgangenen Gewinnen und den Schäden zu verklagen. Genau.
Ja, klingt ein bisschen scheiße für die. Nee, die Frage ist jetzt, es gibt jetzt viele Demonstrationen, davon hat man auch mitbekommen. Wie ich schon vorhin gesagt habe, die verstecken sich teilweise in Bunkern und sonst was. Es gibt ja Mönch und Peitsche, der...
Nicht Bunker, Tunnel, nenn es Tunnel.
Sorry. Also zur Erklärung, es gab zwei Klimaaktivisten, die haben sich mehrere Tage in einem Tunnel begeben und sind dort auch nicht freiwillig raus. Im Endeffekt sind sie freiwillig rausgekommen, weil man da unten jetzt nicht so lange überleben kann, so alleine. Und deswegen mussten sie da irgendwann rauskommen, aber die haben sich da wirklich, haben einen Tunnel gegraben und haben sich da auch Röhren in die Wand gesetzt, wo sie sich im Endeffekt dran hätten festhalten können, ohne dass sie da jemand wegziehen kann. Die Zeit hat es dann, glaube ich, im Endeffekt gegeben.
Ich möchte an dieser Stelle mal noch kurz nachreichen, das mag jetzt gerade irgendwie so Schlagzeilen für die CDU macht. Klimaaktivisten verschanzen sich in Bunkern und Schützengräben, kann man besser vermarkten, als wenn sie sich in Tunneln versteckt haben. Ne?
Ja, also generell, um es der Polizei halt einfach mit der Räumung so schwer wie möglich zu machen, ob man sich jetzt nun in Baumhäuser begibt und damit halt Zeit in Anführungszeichen wegmacht, weil die Polizei dann ja dementsprechend mit der Höhenrettung kommen muss und die Leute da draus holen muss.
Höhenrettung.
Halt bisschen Höhenrettung. Höhenrettung.
Ich habe Höhenrettung verstanden.
Nee, nicht ganz. Mit der Höhenrettung kommen muss, um die Leute da aus den Baumhäusern zu holen, ist halt wesentlich zeitaufwendiger als Demonstranten am Boden halt wegzuscheuchen, in Anführungszeichen.
Es hätte eigentlich fast schon so Potenzial für eine Comedy-Serie, oder? So aus der Sicht vom RWE-Vorstand, die ja, wie wir gelernt haben, nur das Böse gegenüber allen Klimaaktivisten wollen und die dann sehen, wie sich Leute in Tunneln verschanzen, in Baumhäusern, wie es einen Mönch ohne Peitsche gibt, der Polizisten, die nicht im Matsch laufen können, einfach umschubst. hätte eine Comedy-Serie sein können. Ja, aber generell, was bringen die Demonstrationen? Also Lützerath ist weg. Warum demonstrieren die?
Naja, warum demonstrieren andere Menschen?
Weil sie was ändern wollen. Aber Lützerath kommt eh weg. Also was kann man da noch ändern?
Naja, man hätte theoretisch, es gab theoretisch das, die Möglichkeit, dass die Demonstrationen den Räumungsprozess so lange hätten aufschieben können, bis eine bestimmte Zeit angetreten wurde und dann hätte Lützerath erst nächstes Jahr abgebaggert werden können. Ich weiß nicht mehr, was da war, ob da irgendwie Brutzeit war oder sowas von irgendeinem Kakadu oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Aber irgendwas, weswegen ab April, meine ich, war das, hätte die Räumung nicht mehr stattfinden können und der Abbau von Lützerath nicht mehr stattfinden können, weil dort, ich weiß es nicht mehr, was es war. Irgendwas hat es verhindert, dass es dann in diesem Jahr noch hätte abgebaggert und abgebaut werden können.
Okay, das ist ein gutes Argument, ja, dass es nur einen bestimmten Zeitpunkt gibt im Jahr, wo man es machen kann. Und ich glaube, alles schadet schlussendlich RWE, oder? Also PR-technisch schadet es denen, wenn die Bilder um die Welt gehen, wie zum Beispiel Greta Thunberg von Polizisten festgenommen wird, wie einfach generell.
Es war auch eine lustige Story. Siehst du in der Bild-Zeitung, ja, ist alles nur gestellt, weil...
Das ist alles nur gestellt. Ejo. Okay. Erstens wurde sie nicht verhaftet, sondern wurde sie nur festgesetzt, aber das ist eine andere Geschichte. Aber
genau,
ja.
Sie wurde festgesetzt und dann haben die da posiert und dann haben die Reporter halt gefragt, so von wegen, können wir Fotos von euch machen? Nein, sie hat da nicht posiert, sie wurde einfach nur identitätsfestgestellt, also braucht ihr mal einen Moment. Und in dem Moment haben sie da gewartet, aber das hat die Bild-Zeitung natürlich nicht geteilt oder nicht mehr geteilt.
Aber mal um kurz auf die Frage zurückzukommen, wird es RWE schaden? Kannst du mir auf Anhieb sagen, welche Unternehmen zu RWE gehören oder von RWE Strom beziehen?
Rewe.
Ich glaube nicht.
Nee, ich kann ich auch nicht sagen.
Also was für einen Schaden sollte es RWE machen?
Stimmt, kein Endkunde kauft direkt bei RWE.
Kein Endkunde kauft direkt bei RWE. Kein Endkunde weiß wahrscheinlich, was RWE eigentlich genau macht, dass sie nämlich eigentlich nur Energieversorger sind. Also kein
Provider.
Ja.
Ja.
Von daher wird es, glaube ich, recht wenig Auswirkungen haben. Übrigens, witzige Geschichte, 7,15% von RWE werden von unserem liebsten Unternehmen gehalten, wo mal ein berühmter CDU-Politiker Mitglied im Vorstand war.
So ziemlich jedes bayerische Unternehmen fällt darunter. Keine Ahnung, BMW, VW,
BlackRock, du Hong.
Natürlich.
Okay. Der gute Merz. Merz
BlackRock.
Ja.
Schön. Das freut den, glaube ich. Könnte es sein, dass die Demonstrationen, also RWE hat so eine Kosten-Nutzen-Rechnung, die wissen, wie viel es kostet, das Ganze wegzubaggern, die wissen, wie viel Gewinn die davon kriegen. Denke ich mal, hoffe ich mal, dass sie es so machen.
Die werden doof,
könnte
wenn
es
nicht.
Auch sein,
wie viele Demonstranten können wir umbringen, bis es sich nicht mehr lohnt, den Kohlebergbau zu betreiben?
Das ist makaber.
Genau, wie viele Demonstranten können wir wegbaggern, bevor die Kohle nicht mehr so rein ist, wie sie sein sollte? Nee, auf was ich hinaus wollte, die Demonstranten sorgen ja dafür, dass sich erstens verzögert und zweitens Verzögerungen sind teuer, weil das Personal eh schon da ist und weil man den Gewinn eben später hat und so weiter. Könnte es sein, dass die Demonstranten, wenn sie einfach hartnäckig genug sind, den Gewinn so stark schmälern können, dass es sich einfach deswegen nicht mehr lohnt, weil zu viele Leute demonstrieren?
Vermutlich eher weniger. Ich weiß nicht, wie erfolgsversprechend das ist, aber das ist das, was ich ja vor ein paar Minütchen erwähnt hatte. RWE überlegt sich ja, die Demonstranten wegen exakt diesen entstandenen Schäden zu verklagen.
Ich glaube, sie überlegen nicht nur, sie
wollen es
tatsächlich.
Sie wollen es machen und die Frage ist natürlich, wie gesagt, ich weiß nicht, wie groß die Erfolgsaussichten sind. Problematisch wird es nämlich ab dem Zeitpunkt, wo die Polizei praktisch das Ganze aufgelöst hat, es ja keine offizielle Demonstration mehr war. Da ist fraglich, ob dann nicht tatsächlich der Schaden sogar einklagbar wäre. Also anders gesagt, die kriegen ihren Kohlebergbau und die Schäden, die entstanden sind, die werden dann noch von den Demonstranten oder sonstigen Versicherungen oder auch vom Staat am Ende getragen.
Ui.
Ja.
Ja.
Na, wenn die getragen werden, dann haben die doch eigentlich keinen Anspruch auf Schadensersatz, oder?
Der Schadensersatz wird von den Stellen getragen, du Hund.
Ah, okay.
Die kriegen den Schadensersatz natürlich. Die hatten ja den Schaden.
Na, aber dann müsste doch der Versicherer oder der Staat dann halt die Klimaschutzbewegung verklagen als...
So funktioniert das nicht.
Oder bin ich gerade auf dem falschen Dampfer?
Es gibt keine Versicherung, die spontan zahlt. Also es wird in jedem Fall, die Klimaschutzbewegung wird verklagt.
Mhm.
Und die haben ja auch verschiedene Absicherungen und so weiter und so fort. Und im Zweifelsfall, wenn ja ein Schaden entstanden ist, gibt es ja auch verschiedene staatliche Stellen, die diese Schäden abdecken und ähnliches.
Gibt es da Versicherungen dagegen?
Nein.
So Demonstrationsversicherungen?
Das ist das Problem, dass ab dem Zeitpunkt, wo Räumung war, ist es ja formell mitunter ein Landes- oder Hausfriedensbruch gewesen. Und gegen Straftaten kannst du dich versicherungstechnisch nicht absichern.
Warum ist es Hausfriedensbruch, wenn da keine Häuser mehr stehen?
Weil Hausfriedensbruch nicht auf 4 Wände bezogen ist.
Gibt auch nur noch 3. Jetzt 2. Jetzt ist es weg. Sorry, ich wurde abgelenkt. Von meiner Witzigkeit. Ja.
Die ganze Welt schaut auf Deutschland. Landfriedensbruch ist. Vielleicht ist es auch Landfriedensbruch. Ich weiß nicht, was an der Stelle der Ding ist. Da bin ich mir unsicher. Aber
naja, so nah an den Tagebau. Also die sind ja auch wirklich dann da an die Tagebaukante ran und haben somit das Betriebsgelände betreten, in Anführungszeichen, und haben RWE ist, oder die Bagger sind verpflichtet, sobald das Gelände auch nur an einer anderen Stelle begangen wird, die Arbeit unverzüglich einzustellen.
Ist ja auch gut so. Zumindest da halten sich ja Arbeitsschutzvorgaben. Und gut, ich glaube, es wird sich tatsächlich von den Schlagzeilen her wirklich schlecht machen, wenn sie so ein Klima.
Ja, aber logisch ist auch, sobald dieser Bagger halt steht, dann jede Sekunde, die der steht, kostet halt RWE nicht gerade kleinen Haufen Geld.
Und darum, liebe Freunde, spendet an folgendes Konto, wenn ihr auch wollt, dass RWE dieser Schaden ersetzt wird. Spendensammlung für die, die es wirklich brauchen. RWE.
Ja. Dass sie ja gerade keine Kohle mehr machen können.
Ja.
Schrecklich.
Ja, aber grundsätzlich erstmal, wir haben den Vorteil, es ist in NRW und wir sind nicht in NRW. Denn Kohletechnisch muss man sagen, ist NRW komplett vollgekackt mit Kohle, aber andere Orte zum Beispiel nicht so sehr. Also wir, Moritz, im Schwarzwald, da haben wir ja Bäume, aber keine Kohle. Janis, der wohnt 50 Meter vom Watt entfernt, da kann man jetzt auch nicht baggern, heißt, wir haben so ein bisschen Glück.
Ja, wir sind halt
also nicht Kohlegürtel. Wir leben jeweils in Regionen, wo wir eigentlich dem Klimaschutz mehr helfen. Ihr habt da unten CO2-Lunge, ne? Die ja. Bäume wandeln sehr, sehr viel um. Und ich habe hier oben ganz, ganz viel Windkraft. Lol.
Windkraft, lol, ist ein schönes Zitat. Das könnte man einfach mal so stehen lassen. Windkraft, lol. Lol.
Könnt ihr bitte diese Folge so benennen?
Ach ja, die Windkraft okay. Networks GmbH.
Aber es geht um Kohle. Also ist tatsächlich Windkraft etwas schwierig als Folgentitel. Anyway.
Kohlekraft, lol.
Finde ich noch besser, ja.
Ich fand auch das Bild schön. Dieses symbolische Bild, wie so ein Windkraftwerk abgebaut wird dann in Lützerath. Wo eins abgebaut wird, eben weil dann bald der Kohlebagger kommt. Und es hat was schön Symbolisches. Also das Windkraftwerk wird ein paar Meter weiter abgebaut.
Ja, Janis. Ich schwör's dir, ich sperr bald das Dokument.
Sperr nicht das Dokument. Genau, ich wollte so langsam schon zum Fazit gehen.
Denk dran, wir haben auch am Anfang 2 Minuten einfach rumgelabert. Also ja, los.
Ja, genau.
Der Mönch mit der Peitsche, ohne
Bild,
Peitsche.
Nein, nicht Mönch mit ohne Peitsche. Das Bild von dem Windkraftwerk, was weggemacht wird, damit der Kohlebagger kommen kann, was was Symbolisches hat, was natürlich, ja, es ist was Schönes Symbolisches, das auf jeden Fall. Und es zeigt, wie wir so in den letzten 20 Jahren ungefähr komplett verkackt haben mit der Energiewende. Wir müssen das nicht mehr, hätten wir uns zum Beispiel nicht von Russland abhängig gemacht oder hätten wir einfach mehr erneuerbare Energien gebaut. Gäbe es eine Süd-Nord-Trasse, die
von Bayern ständig blockiert wird?
Ja, die Bayern ständig blockiert. Gäbe es genügend Ausbau von erneuerbaren Energien, besonders hier im Süden, was von Bayern und Baden-Württemberg blockiert wird? Zum Beispiel von Kretschmann, diesem CDU-Politiker. Also allein, dass es abgebaut wird, zeigt, dass sehr viel in Deutschland schief läuft im Bereich Energie.
Definitiv.
Und die einzige Hoffnung ist, dass man endlich gemerkt hat, dass das mit Kohle nicht weitergehen kann und dass man erneuerbare Energien braucht. Und dann kann es sein, dass Lysirat vielleicht das letzte Dorf wird, das abgebaggert wird.
Es sind ja jetzt tatsächlich genau die Pläne, dass Lysirat halt jetzt mit den Ausstiegsplänen 2013 halt das letzte Dorf ist, was abgebaggert wird, was enteignet wird. Es gibt ja noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dahinter. Und die wären theoretisch bis 2038 mit abgebaggert worden, soweit ich das meine. Oder so, soweit ich das hier erkenne.
Genau.
Und die werden ja jetzt, oder die bleiben halt jetzt stehen. Dadurch.
Ja, deswegen vielleicht war es ein guter Deal, dass ich stehen bleiben kann und wir früher aus der Kohle aussteigen. Das kann echt sein.
Früher raus ist immer besser als später, lol. Ja, je früher raus, desto besser.
Ist halt so. Ja, wir sollten vorzeitig aus der Kohle aussteigen.
Ja.
Ansonsten gibt es Kohlekinder.
Ja, genau. Und zwei Dinge, über die man nochmal nachdenken sollte, jetzt so zum Abschluss von dem Thema. Erstens, wieso ist das größte, witzigste Bild von der Demonstration ein Mönch, der einen im Schlamm feststeckenden Polizisten
schubst?
Ja, er hat ihn geschubst.
Ja. Also nicht mal böse schubst, sondern einfach so ein bisschen schubst, damit er nochmal umfällt.
Einfach mal auf YouTube Mönch von Lützerath eingeben. Das ist der Kracher.
Das Beste, was die katholische Kirche seit langem gebracht hat.
Genau. Und die andere witzige Geschichte, wobei sie eher traurig als witzig ist, kann wer das Seehofer-Voice bitte kurz machen?
Die Grünen! Nee, ich kann's nicht.
Ja, ich auch nicht. Darum aber im Grundkern. Kurz nochmal, bevor das ganze Thema jetzt anfängt, haben die Grünen dem Ganzen, dem Abbau der Räumung nochmal explizit zugestimmt. Da auch der Witz übrigens her am Anfang der Folge. Die Grünen haben sich eingesetzt dafür, dass die Kohle abgebaut wird. Die hätten es verhindern können.
Ja, man konnte argumentieren, dass es schlussendlich ein Kompromiss war mit der Kohle bei einer Regierung, wo sie auch Kompromisse eingehen müssen, aber...
Bei einer Regierung wird ziemlich viele Kompromisse in Richtung der FDP eingegangen werden.
Ja, ist dann ein PR-technisch für die Kacke.
Ja.
Genau. Aber jetzt haben wir genug von Kohle, Bergbau gehabt. Jetzt stellen wir uns natürlich die Frage, wenn die Kohle mal verbrannt ist, was kann man damit machen? Strom haben wir ja schon gesagt. Und was kann man mit diesem dreckigen Strom machen? Natürlich sein schönes E-Auto befüllen. Jannis, E-Autos und Kohlestrom.
Richtig, tolles, ganz, ganz tolles Thema, ganz tolles Thema gerade der Gegner der Elektromobilität, weil es ja immer gesagt wird, ja, bringt ja nichts, wenn das Auto dann mit Kohlestrom gefahren wird. Doch, bringt was. Bringt tatsächlich sogar viel, allein weil ein Diesel, ich glaube, Diesel hat eine Effizienz von 40%, sprich 40% kommt, 40% des eingefüllten Treibstoffes kommt im Endeffekt als kinetische Energie an den Reifen an. Und bei Benzinern ist es, glaube ich, noch weniger, irgendwie 28% oder 25%. Beim Elektroauto sind es tatsächlich 80% Energieumsetzung. Da werden nur 20% als Nebenenergien, in Anführungszeichen, ungenutzt, bleiben da ungenutzt. Und es ist tatsächlich sogar umweltschonender, in Anführungszeichen, aufs CO2 jetzt betrachtet, sein E-Auto auch mit Kohlestrom zu befüllen. Denn in der Theorie, da gibt es eine wunderschöne Übersicht von Quarks. Das ist ist, glaube ich, irgendwie sogar Teil des öffentlichen Rundfunks, wenn ich mich nicht irre. Da gibt es eine wunderschöne Übersicht, da kann man auswählen, was sein Benziner verbraucht oder sein Diesel verbraucht. Ich habe jetzt hier einfach mal 7,2 Liter Benzin eingegeben. Ich glaube, das ist ein guter Durchschnittswert. Ich bin mir da nicht mehr so sicher. Ich glaube...
7,2 Liter Durchschnittsverbrauch ist ein guter Wert.
Durchschnittswert.
Ich fahre mit 4,6 Litern.
Hast du nicht auch einen Diesel?
Also ich habe einen Benzin. Ein Diesel verbraucht weniger als ein Benziner.
Ja, eben. Deswegen. Ein Diesel verbraucht weniger. Und dann ist 7
besser.
Du musst aber auch die ganzen... Weiß nicht, höher. Ich weiß nicht, was denn du. Dann mache ich den auch gerne noch ein bisschen runter. Also
meiner Ansicht nach sind 7 Liter ein hoher Verbrauch. Also ich sag mal 5 bis 6 Liter. Das ist ein
Standardverbrauch, würde ich sagen.
Dann machen wir jetzt mal 6 Liter. Selbst mit 6 Litern kommt der Elektro halt immer noch besser weit weg. Eine Kilowattstunde Strom aus Kohlekraft ruft laut dem einer Tabelle bei Volker Quaschning. Das ist so mit einer der renommiersten.
Ich muss das ganz kurz noch richtigstellen. 7,7 Liter ist der durchschnittliche Verbraucher von 100 Kilometern.
Dann sind wir jetzt sogar nett.
7 Liter war tatsächlich exakt das, was ein Dieselmotor verbraucht, Janis. Also sorry an der Stelle.
Alles gut, wir bleiben jetzt sogar mal bei dem Kleineren. Laut der Tabelle von Volker Quaschning, der jetzt einer der renommiertesten Energieforscher ist oder erneuerbaren Energienforscher ist, verbraucht Braunkohle pro Kilowattstunde Erzeugung oder setzt Braunkohle 398,7 Gramm CO2 frei. Und das ist bei einem Verbrauch von, ich glaube, der Standardverbrauch für Elektroautos ist irgendwie bei 15 Kilowattstunden. Ich habe jetzt einfach mal meinen Verbrauch genommen. Ich verbrauche irgend sowas um die 18 Kilowattstunden. Sind ungefähr 7.164 Gramm CO2 pro 100 Kilometer. Also 7 Kilo CO2. Wenn wir jetzt den Quarksrechner hier auf die andere Seite stellen, Verbrauch pro 100 Kilometer, Benzin, dann sind wir bei 16,7 Kilogramm. Sprich, ja, mehr als das Doppelte eigentlich noch. Und wir sind schon bei nur in Anführungszeichen 6 Litern, wenn Morris sagt, der Durchschnittsverbrauch ist 7,7, sagtest du, ne?
Ja.
Ja. Ich kann das auch mal mit 7,7, dann wären es tatsächlich 21,4 Kilogramm CO2. Und somit ist auch ein weiterer Mythos aus dem Weg geräumt. Selbst mit Kohlestrom macht es dennoch mehr Sinn, ein E-Auto zu fahren.
Wuhu. Mit Blick auf die Zeit gehen wir weiter mit dem Thema weltbewegende News, oder?
Ja.
Ich habe mir jetzt keine tolle Überleitung überlegt, darum zögern wir das Thema einfach noch ein bisschen raus, in der Hoffnung, dass dann unsere verbündeten Podcasts auch mitziehen bei unseren Themen.
Und damit willkommen zu den weltbewegenden News und dieser extrem schlechten Überleitung, Morris.
Hui. Ich werde besser darin, die schlecht zu machen.
Ja, das ist kein Talent, glaube ich. Genau, es geht um den Ukraine-Krieg und genau um die Panzer, die Deutschland nicht liefert, aber doch liefert, vielleicht nicht liefert. Wie viele Panzer haben wir überhaupt? Keiner weiß es. Es geht darum, dass die Bundesregierung mindestens extrem schlecht ist in der Kommunikation, weil Stand heute, kann sich erinnern natürlich, aber Stand heute liefert die Bundesregierung Panzer in die Ukraine. Vom Typ Leopard 2, glaube ich.
Sogar der Leopard 2 A6, also der ganz moderne.
Genau. Und anscheinend, wie man hört, haben die auch die mit den USA gemacht, dass die USA auch ein paar Abrams-Panzer liefern, aber auch nur, also die müssen liefern, damit Deutschland liefert, so in die Richtung. Das Problem ist, keiner weiß genau, was Deutschland zum Teufel so macht. Und viele Partner und Verbündete denken sich, what the fuck? Denn bis vor ein paar Tagen hieß es, ja, eigentlich keine Panzer, aber ja, vielleicht Panzer, aber wir wollen uns nicht einig sein. Dann gab es ja diese große Diskussionsrunde mit vielen EU-Ländern, wo Deutschland auch eher so gesagt hat, ja, vielleicht schauen wir mal, keine Ahnung. Und jetzt plötzlich sind es Panzer. Und da frage ich mich, was denkt sich diese Regierung, wie ihre Außenkommunikation und auch die Kommunikation mit den anderen Ländern aussehen soll?
Witzigerweise habe ich das genau anders wahrgenommen jetzt, echt? Die Diskussion der letzten Tage, weil genau jetzt
in dann den letzten Tagen. Dann diskutier mal mit mir.
Nee, ich will nicht viel diskutieren, aber ich möchte nur meine Perspektive sagen, nämlich, dass es in den letzten Tagen genau gedreht hat und die Wahrnehmung eher dahingehend geht, dass es von der Regierung gut war, das so zu machen, weil ansonsten Amerika eben nicht mitgezogen wäre.
Ja, ich glaube, es hat sich so ein bisschen gedreht, aber davor war es wirklich komplette Verwirrung.
Auch tatsächlich das Thema mit Polen. Polen wird inzwischen auch kritisch gesehen, weil Polen zum Beispiel nie einen Antrag gestellt hat, liefern zu dürfen. Die haben immer nur gesagt, wir wollen liefern, aber Deutschland erlaubt es uns nicht. Aber gefragt haben sie nicht, obwohl Habeck gesagt hat, ja, wenn es über meinen Tisch kommt, ich gebe das frei.
Ja, aber das ist auch was. Es kam überhaupt nicht so kommuniziert rüber von Deutschland. Denn jeder hat erst gedacht, Deutschland wäre schuld, weil eben Scholz zum Beispiel als Kanzler das nie irgendwie klargestellt hat. Und ist einfach sehr, 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 sehr schlechte Kommunikation.
Willst du mir etwa erklären, dass die SPD keine Kommunikation kann? Das Problem, was die SPD wahrscheinlich seit 20 Jahren hat, dass sie ihre Erfolge nicht verkauft kriegen und ihre Misserfolge irgendwie immer groß rausstellen. Das wäre ja was ganz Neues.
Ja, das will ich dir sagen, Boris, ja. Ist auch ganz komisch. Und dann auch dieses mit dem neuen Verteidigungsminister gemeint hat, ja, müssen erstmal die Panzer zählen, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, was macht ihr da? Und was hat dein Vorgänger gemacht? 4, 5, 6,
7, Vorgängerin. 8,
9, erzählen. Und das ist doch eine gute Überleitung, oder?
Genau. Der neue Verteidigungsminister, wer ist das denn und wie heißt der, Morris?
Der neue Verteidigungsminister ist ein SPDler mit dem Namen...
Man hat seine Tastatur.
Boris Pistorius.
Wow.
Pistorius, spricht man den so aus? Janis, da kommt aus deinem Bundesland.
Pistorius, spricht man ihn aus.
Okay.
Ehemaliger Innenminister von Niedersachsen.
Genau. Er ist ja jetzt Innenminister geworden, nachdem im letzten Monat mit einem wirklich grandiosen PR-Desaster zu Silvester eine Frau sich, ich habe leider den Namen tatsächlich vergessen
von Lamprecht. Der
Vorgängerin. Lamprecht. Vor Silvesterfeuerwerk über den Krieg in der Ukraine geredet hat. Und das allgemein mit ihren anderen Verfehlungen dazu geführt hat, dass sie jetzt letztendlich zurückgetreten ist, was auch ein Kommunikationsdesaster war, weil erst hieß es nicht und dann doch und dann, ja, man erkennt ein Muster. Ja, auf jeden Fall ist Pistorius jetzt neuer Verteidigungsminister und hat dann tatsächlich scheinbar erstmal angefangen, sich wirklich darum zu kümmern. Anscheinend hat sich vorher auch niemand um das Thema Panzer gekümmert. Und er will jetzt so ein bisschen aufräumen. Wobei er auch tatsächlich gesagt hat, das Thema Kampfjets an die Ukraine schon mal vehement abzulehnen. Ob sich das in ein paar Wochen wieder ändert, wird sich zeigen, aber es sollte dem Muster entsprechen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass für die Ukraine an der Stelle das Maß echt voll ist.
Schön.
Das ist eine gute Überleitung.
Das ist eine gute, verdammt.
Ja, gut. Ihr kennt ja bestimmt alle den Hans-Georg Maaßen. Und ihr kennt ja auch bestimmt alle die Werteunion. Das ist so der konservativste Teil. Ja, also die haben wirklich als Schwerpunkt Nationalkonservativismus und Rechtspopulismus und Wirtschaftsliberalismus und Antifeminismus und
eigentlich so
der komplette. Also wenn es die CDU noch mal in viel, viel schlimmer geben würde, das ist die Werteunion, das ist halt der konservative Markenkern der CDU-CSU.
Wobei wir an der Stelle ganz kurz einwerfen müssen, die Werteunion ist kein Teil der CDU.
Richtig, richtig. Es ist ein Zusammenschluss von Leuten, die in der CDU sind, das aber offiziell gehört es nicht der CDU oder CSU an. Erstmal hat sich der Herr Maaßen gerade wieder in den letzten Tagen nicht so dolle verhalten, hat wieder mal den Sprachgebrauch der wie nenne ich das? Mir fällt gerade das passende Wort nicht ein. Hilft mir mal.
Was war?
Sprachgebrauch von was hat er benutzt? Also von Extremisten und Radikalen im Endeffekt. Mhm. Hat klassische antisemitische Stereotype bedient und. Und aus dem Grund hat jetzt der Vorsitzende, der Generalsekretär der CDU gesagt, der Chaya, dass er ihn halt eigentlich aus der CDU rausschmeißen möchte. Stand heute, 28. Januar, wurde Hans-Georg Maaßen zum Chef, also zum Vorsitzenden der Werteunion ernannt.
Was? Okay, ja. Verständlich, aber ja, absolut verständlich eigentlich, ja.
Ja, also Maaßen war ehemalig der Chef des Bundesnachrichtendienstes? Nee, doch, oder?
Bundesverfassungsschutz.
Bundesverfassungsschutz, Dankeschön, Entschuldigung. Bundesverfassungsschutz ist da dann rausgeflogen, weil er sich auch dort schon antisemitisch oder ähnliches verhalten hat und macht damit sehr, sehr stringent weiter und fürchtet auch die Nähe zur AfD nicht und zu Kameraden in der AfD. Ja. Schön und schön. Und damit gebe ich weiter zur Zahl des Monats.
Genau, die Zahl des Monats ist einfach nur noch mal eine Ergänzung zu unserem bisherigen Thema und geht um die Tierlieferungen in die Ukraine, nämlich 14. 14 Leoparden. Leopard 2, Leopard 2A6, liefern wir in die Ukraine. Gemeinschaftlich mit den Lieferungen aller anderen Länder zusammen kommen wir auf eine ordentliche Zahl von, ich glaube, knapp über 100 oder knapp unter 100 Panzern insgesamt.
Mit einer Mischung aus
Leopard 2A6, 2A1, Abrahamspanzer, diesen komischen französischen Panzerjägerpanzern, die einen ganz komischen Namen haben. Ja. Jetzt wird sich zeigen, was daraus gemacht wird. Die russische Propaganda läuft auf jeden Fall schon auf Hochtouren und stellt aktuell den Abrahams als total beschissenen Panzer dar. Ja.
Haben die Amis nicht auch gesagt, dass der Abrams, dass sie den Abrams nicht liefern wollen, weil der schwer ist, auch kompliziert zu warten?
Das war das Argument auch von Deutschland. Das ist immer so, die
Ach so.
Haben halt, wollten halt ungern die eigenen Panzer an Leute liefern, die keine Ahnung davon haben, weil es natürlich nach außen hin scheiße aussieht, wenn deine Panzer zuhauf draufgehen. Aber wenn die Ukrainer eins bewiesen haben, dann ist es, dass sie mit dem Gerät, das sie geliefert bekommen, wirklich gut umgehen können.
Ja, das stimmt.
Abrams. Wie spricht man das aus? Abrams.
Also Abrams eigentlich.
Abrams, ja. Danke. Oh Gott, ich weiß gar nicht, warum ich in eine deutsche Aussprache reingerutscht bin. M1A2 Abrams. Klingt besser.
Kennt jeder aus Battlefield.
Da ist der ganz einfach zu bedienen, ne?
Das stimmt. Da ist eine Tastatur drin.
Okay. Und mit diesem absoluten Abschwören wieder ins vollkommen verrückte möchten wir uns für euer Zuhören bedanken an dieser Stelle. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll.
Hinterlasst wie immer Feedback, wie auch bei der letzten Folge, gerne wieder. Auch gerne mit Themen, just saying. Und
sagt, wie ihr die Ewelt gefunden habt, wo sie wieder dabei ist.
Ja, bitte.
Genau.
Sonst nehmen wir sie nächstes Mal wieder raus.
Ja, wollen mindestens 100 Kommentare darunter, dass sie gut ist.
Ist das Erpressung, Marc?
Nein, wir entschädigen die Leute dafür.
Erpressung für wen? Ist die Frage.
Tja, für deine Anna H. Das klingt auch wie in so einer True-Crime-Doku.
Ja.
Anna H. kommentierte ein YouTube-Video. Es sollte ihr Leben für immer verändern. Wenn auch du möchtest, dass dein Leben für immer verändert wird, abonniere unseren Kanal.
Und verpasse auch somit keine weitere Folge des Milobby-Podcasts und eventuell anderen Projekten, die vielleicht noch kommen, irgendwann, wer weiß.
Entschuldigung, ich habe ja im Intro eindeutig gesagt, dass unser Podcast Milobby Podcast heißt. Das ist der offizielle Titel unseres Podcasts.
Na, ich sehe.
Genau.
Besser wird es heute nicht mehr, sorry.
Wir verabschieden uns. Auf Wiedersehen.
Bis zum nächsten Mal.